Menschen, aber so ist es tatsächlich, dass es wenig Diversität gibt und dadurch auch gesellschaftlich ganz viele Probleme ausgeklammert werden. Und gerade so kleine Projekte wie Andererseits, das gibt mir schon Hoffnung, dass es irgendwie Medien abseits von Klickzwang und irgendwie ja immer höher, besser, schneller, weiter aus einer diverseren, inklusiveren Perspektive gibt. Und das würde ich mir wünschen, dass es mehr solcher kleiner Projekte gibt, die eine gewisse Abdeckung haben, damit man auch mehrere verschiedene Perspektiven sehen kann, die ganz frei sind von politischem Einfluss und auch klar machen, wo sie subjektiv stehen, weil das ist für mich als Journalistin auch unerlässlich, dass ich auch sage, hey, ich habe eine Meinung, weil das ist, finde ich, ansonsten auch absolut intransparent zu sagen, hey, wir sind ja ganz neutral, das können wir als Menschen nämlich nie sein.
Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sensemaker. Mein Name ist Christoph Holz und wir beschäftigen uns hier ja mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung. Und da geht es natürlich auch um die Frage der Wahrheit. Die Wahrheit, so manche, ist eine Erfindung eines Lügners. Die Angela Merkel, deutsche Kanzlerin, meinte einst, wir sind im postfaktischen Zeitalter, also dem Zeitalter jenseits der Fakten angelangt. Und ein amerikanischer Ex-Präsident, dessen Namen ich nie wieder nennen wollte, der spricht sogar von alternativen Fakten. Unser Gehirn ist ja stammt noch aus der Steinzeit und unser Steinzeitgehirn steht leider nicht auf Wahrheit. Dafür gibt es kein Organ, dafür gibt es keinen Sinn. Unser Gehirn steht auf Dopamin, also auf Neuigkeiten. Und für jede Wahrheit lassen sich eben 1000 Lügen erfinden. Damit hat die Lüge einen gewissen statistischen Vorteil. Und Lügen haben noch einen Vorteil, die müssen gar nicht stimmen. Außerdem verwechseln wir Häufigkeit mit Wahrheit. Also je öfter wir etwas hören, umso plausibler erscheint uns die ganze Sache. Man kennt das aus dem Marketing. Man muss mindestens 7-mal einen potenziellen Konsumenten mit einer Marketingbotschaft erreichen, damit sie dann wirklich sich verfestigt. Und genau das nützt ja unsere Schwäche dafür aus, dass wir uns zwar daran erinnern können, ob wir etwas schon gehört haben, aber nicht feststellen können, ob es denn auch stimmt. Und wie das jetzt ist mit den Lügen im Internet, darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Das ist die Larissa Eberhardt. Sie ist Social-Media-Journalistin und hat nach ihrem Studium der Global Studies das Social-Media-Ressort der kleinen Zeitung geleitet und den dortigen TikTok-Account aufgebaut. Über die Organisation Lie Detectors spricht sie mit Schülerinnen und Schülern darüber, wie man Fake News erkennt und wie man Medien bewusst konsumiert. Und ab Sommer 2023 ist sie auch dann Teil der Online-Redaktion von ZDF heute. Larissa, herzlich willkommen.
Dankeschön für die Einladung.
Starten wir gleich richtig rein. Was ist denn eigentlich Wahrheit?
Ich freue mich, dass wir auf jeden Fall mit den leichten Sachen beginnen. Ich muss sagen, in den letzten Jahren habe ich mir immer schon gedacht, wenn jemand von der einen Wahrheit spricht, dann sollte man eigentlich hellhörig werden, weil das mittlerweile so ein Buzzword geworden ist. Ich versuche eher von der anderen Seite daran zu gehen und immer zu schauen, was ist nicht Wahrheit, weil das ist viel einfacher nachzuweisen, als was die Wahrheit ist. Weil die absolute Wahrheit werden wir nie finden und die absolute Wahrheit existiert wahrscheinlich nicht, weil das, wie wir Dinge sehen, von so vielen Faktoren beeinflusst ist. Aber wir können ganz klar beweisen und belegen, wenn Dinge nicht der Wahrheit entsprechen. Und ich glaube, das ist ein deutlich einfacheres Unterfangen, als die Wahrheit zu finden.
Also vielleicht mag es eine objektive physikalische Wahrheit geben. Für unsere Sinne ist sie jedenfalls nicht erreichbar. Wir können immer nur Hypothesen aufstellen und dann versuchen, diese Hypothesen zu widerlegen. Also wir können, und das ist die Falsifikation, das funktioniert ja sogar auch in der Wissenschaft, auf die wir uns meist verlassen können, ist jedenfalls das zuverlässigste System, die wissenschaftliche Methode, die wir gefunden haben, um uns vor Irrtümern zu bewahren, um also zu schauen, wenn etwas nicht stimmt. Wie macht man denn das heute in dieser medialen Welt, Wenn man was liest, wenn man was hört, wenn man was sieht, soll man das alles glauben? Und wenn nein, wie stellt man denn fest, wie man das einschätzen muss?
Ja, das ist die große Frage. Das Problem an dem Ganzen ist natürlich, dass wir einfach nicht die Zeit haben, alle Informationen, mit denen wir täglich berieselt werden, auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen, weil sonst würde das nie wieder ein Ende nehmen. Deswegen würde ich einfach sagen, das sage ich auch den Schülerinnen, mit denen ich spreche, immer, man sollte erstmal das Gehirn einschalten und den Dingen, die wir im Internet sehen, mit gewisser Skepsis begegnen. Das merke ich, dass junge Menschen das eh schon generell sehr viel machen. Und dann sind es einfache Dinge wie, man guckt sich die Quelle an, man schaut, aus welchem Grund das vielleicht hätte veröffentlicht werden können. Und das ist natürlich die einfachste Sache, dass man hoffentlich irgendwann weiß, wenn man einer verlässlichen Quelle über den Weg gelaufen ist. Aber auch das ist natürlich kein foolproofer Ansatz des Ganzen leider.
Ja, also man kann sich mal aussuchen, ob man bestimmten Quellen vertraut. Diese Quellen sind ja unter Umständen Medien, damit man eben nicht ständig überprüfen muss. Und diese Medien, oder es gibt ja zum Beispiel auch den Tipp, bestimmten Personen zu folgen. Und diese Personen, die bauen ja dann auch eine Reputation auf, die sie nicht leichtfertig riskieren wollen, indem sie einfach mal Unwahrheit verbreiten. Denn wer einmal lügt, dem glaubt man nicht.
Ja, in gewisser Weise kann man da die Arbeit ein bisschen outsourcen, aber natürlich sind da auch alle Menschen fehlbar und auch Medien sind fehlbar. Und ich würde auch niemals den Tipp geben, einfach unkritisch allen Medien oder auch Qualitätsmedien zu folgen, weil natürlich auch die machen Fehler. Da sprechen wir mit den Schülerinnen auch immer drüber, dass natürlich auch JournalistInnen nur Menschen sind und auch da Fehler passieren können und es aber darum geht, dass man das dann im Nachhinein richtig stellt und auch korrigiert und einfach transparent damit umgeht, dass auch da Sachen passieren können. Und so ist es natürlich gerade bei so Twitter-Größen oder so auch. Da gibt es auch Sachen, auch gerade in der Pandemie, wo auch verlässliche Quellen quasi auf Sachen reingefallen sind, die vielleicht nicht unbedingt der Wahrheit entsprochen haben, einfach weil der Informationsstand zu dem Zeitpunkt auch noch ein anderer war. Das bedeutet dann aber nicht, dass es quasi böswillig verbreitete Falschinformationen waren. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt.
Und dann kann man das ja auch korrigieren. Wobei, ich glaube, er heißt Tucker Carlson, der Reporter bei Fox News, der also intern ganz klar geschrieben hat, er glaubt das nicht, was er im Fernsehen als Fakten dargestellt hat. Also da ging es um die Präsidentschaftswahl in den USA. Also es scheint das auch zu geben, dass bestimmte Journalisten ganz bewusst die Unwahrheit sagen, obwohl sie es selber besser wissen, also dass die wirklich lügen. Und dann gibt es ja noch das Phänomen, in dem Fall ist es Fox News, es soll Menschen geben, die kein anderes Medium sich angucken als das und dem halt dann einfach glauben.
Ja, das ist das Problem, dass natürlich der Ruf aller Medien dann unter solchen Vorfällen absolut leidet. Und da würde ich auch unbedingt unterscheiden wollen, gerade auch in Österreich haben wir unsäglich viele Boulevardzeitungen, denen ich nicht unbedingt unterstellen würde, bewusst zu lügen, aber es werden natürlich Sachen übertrieben, überzeichnet, in einem falschen Kontext gesetzt. Und das ist natürlich gerade für Leute, die sich wenig mit Medien auseinandersetzen, total schwierig, dann da zu schauen, was ist denn eine verlässliche Quelle und was nicht, gerade wenn die Aufmachung so ähnlich ist. Ja, und die USA sind dann natürlich mit Fox News ein grausames Beispiel, wie das dann auch dazu führen kann, dass den Medien irgendwann kaum noch vertraut wird oder Republikaner in dem einen Medium glauben und Demokraten dem anderen. Und da diese Polarisierung, hoffe ich, werden wir in diesem Maße in Österreich oder auch in Deutschland hoffentlich nicht erleben.
Wie kann ich mich jetzt als Konsument, wenn ich mich für Nachrichten interessiere und Neugierde ist ja ein Überlebensmechanismus, also wir wollen ja immer wissen, ob irgendwo eine Gefahr lauern könnte, Daher halten wir uns auf dem Laufenden, und das ist ja auch ein Geschäftsmodell dieser Medien, und das ist auch gut so. Wie kann ich mich denn davor schützen, dass ich auf solche Dinge reinfalle?
Ich glaube, den aktuell sichersten Tipp für mich finde ich, dass man sich wirklich, und ich will keine Werbung für ZDF machen oder den ORF, aber dass man sich wirklich an die Öffentlich-Rechtlichen hält. Und dass man auch immer ein bisschen schaut, auch wenn man auf die Qualität von Medien achten will, natürlich irgendwie die Historie im Blick haben, aber auch Dinge wie, wie sind aktuell die Ressourcen bei Medien, weil das spielt für mich in der Glaubwürdigkeit eine ganz, ganz große Rolle. Wie sind die Ressourcen? Gab es da gerade Skandale, dass extrem viele Leute entlassen wurden? Wie viele Leute haben denn dort überhaupt noch die Ressourcen, wirklich tief sich in Recherchen einzuarbeiten, weil das ist ja auch ein Problem in heutiger Zeit, dass nicht unbedingt viele Ressourcen mehr da sind, um wirklich da intensiv an Dingen zu arbeiten. Und ich glaube, dass das bei den Öffentlich-Rechtlichen noch am ehesten der Fall ist, dass da wirklich noch Zeit besteht, um an den Geschichten zu arbeiten und da wirklich qualitative Arbeit zu leisten. Weil wenn man als Journalistin immer nur durch Geschichten durchgehetzt wird und 50 Sachen am Tag produzieren muss, dann ist es natürlich eher, dass Fehler passieren, und das ist dann auch nicht sonderlich zuträglich dem Vertrauen. Genau, und einfach die Finger weglassen von Boulevardzeitungen, auch wenn es natürlich total einfach erscheint und auch natürlich ansprechend ist. Also ich gucke auch immer auf die Bild-Zeitungsschlagzeilen, wenn ich irgendwie bei der Post in der Schlange stehe oder so, weil es einfach ein Jahr reinzieht. Also es spielt ja wirklich so das Niederste im Menschen an, und das interessiert einen ja dann doch immer. Aber mein Rat wäre einfach, dem Drang zu widerstehen und da die Dinge einfach kritisch zu hinterfragen.
Ja, du hast ja auch vom kritischen Denken gesprochen. Man darf eben nicht alles glauben, man muss sich eben auch anders informieren. Jetzt gehst du in die Schulen für diese Organisation Lie Detectors. Was ist denn das für eine Organisation?
Genau, Lie Detectors ist eine Non-Profit-Organisation, die in mehreren Ländern in Europa aktiv ist. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, in welchen genau, aber auf jeden Fall in Frankreich, in Belgien, in den Niederlanden, in Deutschland und in Österreich, die weiß ich mal sicher. Ich glaube, in Großbritannien auch. Und die arbeiten quasi mit JournalistInnen aus dem Land zusammen, trommeln die dann zusammen, schulen die und schicken die in Schulen, damit wir dann quasi für die Organisation aus unserem Arbeitsalltag berichten können, über Medienkompetenz reden können. Wir geben den Schülerinnen dann immer Tools mit, wie man Fake News erkennen kann. Da gibt es so eine schöne Liste. Das sind ganz einfache Tipps, aber dann machen wir auch Mini-Recherchen, wo wir dann irgendwie umgekehrte Bildersuche bei Google machen, um Fakes ganz leicht aufzudecken. Genau, und die Jugendlichen können dann auch immer Fragen stellen zur Arbeit einer Journalistin und uns halt einfach mal kennenlernen und so vielleicht auch den Medien wieder ein bisschen näher kommen, weil wir wissen ja, dass gerade Kinder und Jugendliche nicht gerade die beste Zielgruppe für klassische Medien sind, gerade bei mir im Fall von Print, in dem Bereich habe ich ja lange gearbeitet, genau, und dann machen wir da einfach 90 Minuten Unterricht mit den Schülerinnen, und das ist immer ziemlich cool.
Also du hast ja auch von Praxis, von Workshop-Teilen gesprochen. Was ist denn diese umgekehrte Bildsuche, mit der man Fake News identifiziert?
Das ist relativ einfach, wenn man bei Google kann man ja auch Bilder quasi eingeben und dann nach den Bildern suchen, und das ist oft eine einfache Variante, wenn Bilder aus dem Kontext gerissen wurden. So, da habe ich zum Beispiel einen Fall gehabt, wo angeblich das Haus von Shakira abgetragen und woanders hingesetzt werden sollte oder so, wo dann ein Foto dabei war. Da kann man einfach einen Screenshot von dem Foto machen und das dann per Bildersuche suchen und dann schauen, ob vielleicht eine Seite wie Mimikama oder Korrektiv oder so schon einen Faktencheck dazu gemacht hat. Oder man sieht, dass dieses Foto vielleicht in einem anderen Kontext schon verwendet wurde und einfach dann für was anderes verwendet wurde.
Also es werden einfach Bilder im Grunde genommen missbraucht, oder? Jemand macht eine Bildsuche und denkt sich, das passt jetzt einigermaßen, und dann setzt er das dort ein. Jetzt hast du gerade zwei Links erwähnt oder zwei Services, die man auch benutzen kann, um die Dinge zu checken. Was sind denn das für Dinge oder für Services?
Mimikama ist, ich glaube, ursprünglich ja österreichisch und fokussiert sich eigentlich nur darauf, im Internet quasi Fake News zu identifizieren. Und das ist auch immer der erste Tipp, den ich meinen Schülerinnen dann gebe. Googelt einfach die Schlagzeile nochmal und im Zweifel wird Mimikama wahrscheinlich schon einen Faktencheck gemacht haben. Die geben dann immer an, irgendwie, was ist die These, stimmt das oder stimmt das nicht? Und dann wird das auch noch ganz genau aufgedröselt. Also die recherchieren einfach. Und Korrektiv ist ein deutsches Medium, was auch ganz viele Faktenchecks macht, aber auch ganz viel so Recherche, also auch Investigativrecherche in Deutschland macht.
Wie finanzieren sich solche Services? Die sind ja sehr, sehr abhängig davon, dass sie unabhängig sind.
Ja, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht bei Mimikama. Die sind auf jeden Fall ein unabhängiger Verein. Die werden, glaube ich, zu großen Teilen auch von Spenden finanziert. Also sie nehmen auf jeden Fall keine staatlichen Medienförderungen oder Gelder aus Inseraten oder auch aus der öffentlichen Hand nicht. Genau, also ich glaube, es ist größtenteils wirklich durch Spenden.
Ja, also Spendenfinanzierung wäre jedenfalls ein deutlicher Hinweis auf die Unabhängigkeit und es wäre auch wichtig, dass wir solche Organisationen, das sind ja zivilgesellschaftliche Organisationen dann, dass wir auch versuchen, die zu unterstützen, damit die da richtig weiterarbeiten können. Jetzt haben wir also zwei Tools schon kennengelernt, die umgekehrte Bildersuche, um zu sehen, ob die Bilder aus dem Kontext gerissen sind, Schlagzeilen, die Titelzeilen nochmal zu suchen und zu schauen, ob es da einen Faktencheck dazu gibt. Was gibt es denn sonst noch für Tipps, wie man den Lügen im Internet auf die Spur kommt?
In vielen Fällen ist es wirklich, sich einfach mal die Quelle anzugucken und oft ist es im Internet, dass man sich dann einfach die Profile mal anschauen kann. Zum Beispiel, ich gehe mit meinen Schülerinnen gerne einen Fall durch, da gibt es ein Video im Internet, wo angeblich der ukrainische Präsident Zelensky nackt durch einen Supermarkt tanzt. Und das zeige ich ihnen immer und dann sage ich, hey, komm, wir checken jetzt mal, wie wir das rausfinden können. Und das ist einfach auf Facebook gepostet worden, hat dann, glaube ich, 2,1 Millionen Views oder so erreicht, weil es auch einfach ein echt witziges Video ist. Und dann schauen wir uns halt immer als allererstes das Profil dieser Person an. Es ist schon mal auf den ersten Blick eine Privatperson, keine relativ verlässliche Quelle. Und dann kann man oft ja schon auch an dem Content erkennen, in welche Richtung das geht. Also in dem Fall war es dann sogar so, dass man auf dem Facebook-Profil erkennen konnte, dass er schon mal Fake News geteilt hatte, dass er auch gar nicht aus der Ukraine kam, also gar keinen Bezug so richtig dazu hatte. Und ein Beitrag wurde wirklich schon von professionellen Faktencheckerinnen geflaggt. Da ist dann ja auf Facebook immer, dass es ausgegraut ist und man dann sich zeigen lassen kann, aus welchem Grund das jetzt versteckt wurde. Da kriegt man natürlich schon mal irgendwie ein gewisses Gefühl dafür, welche, ja, was für eine Person und was für eine Quelle das ist, wenn da schon mal Fake News verbreitet wurden. Genau, und auch über dem Video stand dann drüber, irgendwie an diesem Idioten hängt der Frieden in Europa oder so. Da kann man natürlich sehen, wahrscheinlich ist das irgendwie politisch motiviert, dass dieses Video geteilt wurde. Es ist dann tatsächlich so im Endeffekt, dass das Video echt ist. Also da führe ich sie immer ein bisschen in die Irre. Aber so ein Profil kann einem natürlich total viel schon aussagen. Genau, also das ist
also, immer. Wenn ich dich richtig verstehe, ist Zelensky wirklich mal nackt durch einen Supermarkt getanzt?
Ja, ist er. Er war ja, und das wissen die Schülerinnen dann auch oft nicht, er war ja früher Comedian. Und hat ja ganz viel auch Satire einfach gemacht und er hat wirklich, das war aber 2013 und das ist jetzt ein Video, was 10 Jahre später quasi aus dem Kontext ganz weit verbreitet wurde, Da hat er eine Persiflage auf ein Musikvideo von zwei weiblichen Künstlerinnen gemacht, die auch nackt durch einen Supermarkt getanzt sind und die dann so auf sexy gemacht haben. Und er hat das dann quasi mal in mit seinen doch nicht ganz zierlich gebauten männlichen Freunden hat er das dann mal so auf die Bro-Art hat er das nachgestellt. Und das war tatsächlich echt. Und wurde dann jetzt quasi wieder ausgegraben, um quasi zu sagen, okay, der Zelensky hat quasi keine Kompetenz in dem Amt und wer macht denn sowas und so. Also es war in dem Sinne kein Fake, aber war natürlich ja einfach gezielt genutzt, um da eine Agenda voranzutreiben. Und da ist natürlich dann auch die Grauzone, wo man mit den Schülerinnen auch drüber sprechen muss. Manchmal werden Sachen gezielt gefaked und manchmal sind sie einfach wirklich echt, auch wenn man es gar nicht erwartet.
Ja, und aus dem Kontext gerissen. Also warum soll jemand, der Humor versteht und den auch auslebt, warum soll der kein guter Präsident sein? Aber wir sind natürlich sehr streng und oftmals überkorrekt in den Erwartungen an Menschen in der Öffentlichkeit. Auch das, finde ich, ist eine sehr spannende Erkenntnis. Was ich gern tue, ich bin sehr viel in den sozialen Medien oder auch auf Plattformen von Zeitungen unterwegs, wenn ein Artikel über das Gegenteil spricht von dem, was ich für plausibel halte, ja, dann lese ich den. Ich suche ganz gezielt nach Dingen, die meiner vorgefertigten Meinung widersprechen. Ich versuche in der Früh beim Zähneputzen mir in den Spiegel zu schauen und zu sagen, welche meiner vorgefertigten Meinungen zerstöre ich heute. Ja. Wie findest du diese Technik?
Finde ich super. Es ist, glaube ich, super sinnvoll, weil wir sonst alle in unseren Filterblasen irgendwie festhängen. Das ist natürlich für Kinder jetzt als gezielte Methode eher für Ältere was, die wirklich dann schon Zeitungen lesen und sich intensiver mit Sachen auseinandersetzen, weil das ist ja oft das Problem, dass die Kids gar keine Medien konsumieren und dann nur auf Fake News stoßen auf TikTok oder so in so kurzen Szenen, die dann irgendwie zum Beispiel über den Ukraine-Krieg kommen. Die sind noch gar nicht an dem Punkt, dass sie sich wirklich jetzt intensiv mit anderen Meinungen auseinandersetzen möchten auch. Aber ich glaube, im Erwachsenenalter mega oder auch, wenn man jetzt 14, 15 ist, aber bei den 10-Jährigen, da klappt ja das noch nicht so.
Also die sind in diesem Medienkonsum drin, daher finde ich das von Leitdetektor, dass eben, man muss mit der Jugend anfangen, überhaupt keine Frage, das finde ich super wichtig und in deiner Mission für Leitdetektor bist du ja Teil der Lösung. In deinem Hauptberuf als Journalistin bist du ja auch Teil des Problems. Wie geht's denn dir damit, wenn du dir überlegst, soll ich jetzt einen neutralen Titel verwenden oder soll ich etwas verwenden, das vielleicht besser eher geklickt wird, ja, dass bestimmte Tendenzen, bestimmte Vorurteile. Manche Journalisten, habe ich gehört, haben einen Pay-per-Click-Vertrag. Das heißt, das Gehalt bei manchen amerikanischen Journalisten hängt davon ab, wie viel Klicks ihr Artikel für das Medium bringt.
Ja, es ist mega traurig, wenn du mir jetzt die Frage stellst. Das ist auch was, mit dem ich sehr, sehr hadere. Weswegen ich auch wirklich tagtäglich mir den Kopf darüber zerbreche, wie man Medien anders und besser finanzieren könnte, damit man halt diese ökonomischen Abhängigkeiten nicht hat. Und grundsätzlich ist es ja erstmal gut, wenn man sagt, man will quasi LeserInnen finanziert sein und nicht unbedingt nur von Anzeigen abhängig sein oder so, damit man sich ein bisschen unabhängiger auch von Unternehmen macht. Aber bisher ist mir die ganz großartige Idee noch nicht gekommen. Es ist natürlich ein totales Problem und das sehen wir auch oder haben wir auch bei uns in der kleinen Zeitung Online-Redaktion gesehen. Wir sind natürlich abhängig von den Klicks. Und da ist es natürlich dann auch total verlockend, einfach mehr ins Boulevardeske abzurutschen. Und die Grenze dazwischen, man macht es interessant für die Leute und der Grenze zu dem, wo es auch teilweise rassistisch wird oder extrem problematisch oder auch frauenfeindlich, weil das einfach das ist, was die Leute emotional anspricht. Das ist natürlich total die schmale Linie. Und ich glaube auch, dass tatsächlich, und das ist auch Kritik an der kleinen Zeitung und auch an vielen anderen Zeitungen in Österreich, dass es da schon eine gewisse Tendenz in Richtung Boulevardisierung quasi gibt, weil einfach jetzt gerade auch der ökonomische Druck groß ist, und natürlich irgendwie die Zukunft gesichert werden muss. Und da, wenn man dann vor der Wahl steht, okay, nimmt man den catchy Titel, der vielleicht die Leute jetzt sehr krass reinzieht, oder nimmt man einen neutralen Titel, dann entscheidet man sich, glaube ich, in diesen Zeiten als Redakteur eher für den, der wirklich, wirklich, ja, vielleicht eher boulevardesk ist. Und das ist natürlich in den sozialen Medien, ist das fast nochmal ein bisschen amplifizierter, weil wir da schon diese Logik haben, so wenn du nicht sofort die Aufmerksamkeit gewinnst, dann verlierst du einfach. Und es wird alles immer lauter und man muss immer noch einen draufsetzen. Mega schwierig. Und ich weiß auch nicht wirklich, wie man aus dieser Eskalationsspirale, wie man da wieder rauskommt. Gut. Aber ja, also denke ich jeden Tag drüber nach.
Ja, man hat die Wahl, einen catchy Titel zu nehmen oder pleite zu gehen. Es geht ja nicht mehr um die großen Profite, sondern es geht ja darum, du hast es ja auch vorhin erwähnt, guter Journalismus braucht auch ein großes Team. Und das muss man natürlich finanzieren. Wir haben das in den USA beobachtet. 2016, der Präsidentschaftswahlkampf, wurde deshalb von einem Radikalen gewonnen, weil die Medien oft gar keine andere Wahl gesehen haben, als über das zu berichten, was die Leute einfach sehen wollten, ja, damit sie eben nicht pleite gehen. Ja, und da gibt es ja diesen starken Wettbewerb zu Google und den anderen werbegetriebenen Plattformen. Ein wenig ist die Tragik, dass Google eigentlich ein Abo-Modell einführen wollte. Google wollte gar nicht, das war immer die zweite Wahl, sich von der Werbewirtschaft abhängig zu machen. Aber es gab eben damals, war das jetzt 20 Jahre her, gab es keine Möglichkeiten, ein vernünftiges Abo abzuschließen. Ja, Kreditkartenzahlungen hätte man dann nochmal 30% Provision an die Transaktionskosten, waren zu groß, um Abo-Modelle zu machen. Es war einfach besser finanzierbar. Und dadurch haben die diese enorme Dynamik, die dann natürlich Facebook und andere übernommen haben, da sind wir eben jetzt.
Ja, ich meine, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das in den USA gewesen sein muss mit Trump, weil selbst wir in Österreich haben das so krass zu spüren bekommen. Das rentiert sich natürlich, so eine Figur auch in der Politik zu haben irgendwie. Ja, und da gerät man in eine Dynamik, aus der sich zu retten relativ schwierig wird irgendwann.
Jetzt, wie bist du in dieses Thema reingekommen? Ja, du hast ja Global Studies studiert. Was hat dich jetzt in den Journalismus reingezogen?
Ich wollte eigentlich immer Journalistin werden, war aber auch gleichzeitig immer in meiner Ausbildungszeit in Deutschland sehr, sehr kritisch auch gegenüber den Arbeitsbedingungen, die natürlich in Deutschland noch sehr viel prekärer sind als in Österreich. Und habe immer gesagt, okay, ich kann es mir gar nicht vorstellen, wirklich so prekär zu arbeiten, weil das ist für mich auch ein Grund, warum an vielen Ecken es hapert im Journalismus, weil ich finde, erst wenn wirklich ArbeiterInnen und JournalistInnen auch gut abgesichert sind, dass dann da auch wirklich gute, qualitative Arbeit bei rauskommen kann. Und habe dann gesagt, okay, dann lasse ich das und habe mich eher so auf die politische Kommunikation fokussiert. Ich habe eigentlich Sozialwissenschaften, also Politik und Soziologie in Köln studiert, bevor ich dann nach Österreich gekommen bin. Und habe auch immer im Bereich politische Kommunikation gearbeitet, also ganz viel im ökologischen Bereich. Ganz viel Gleichberechtigung, solche Themen haben mich immer interessiert. Und dann war es so, dass ich an der KF die Studi-Zeitung geleitet habe, weil ich da Pressereferentin war, als ich dann im Master war. Und habe da dann immer ganz coole Artikel schreiben können, weil ich selbst quasi die Leiterin des Ganzen war. Wir konnten uns da wirklich sehr kreativ austauschen. Die Libelle hieß das. Und da hat mich irgendwann jemand angesprochen vom European Journalism Center, die ein Fellowship mit Google gemeinsam angeboten haben, ob ich nicht ein 2-monatiges Fellowship machen wollen würde bei irgendeinem Medium. Und ich habe erstmal gesagt, Google, ich weiß nicht. Da war ich erstmal recht kritisch, fand es aber dann doch spannend. Muss zugeben, ich habe mich eigentlich erst beim Standard beworben gehabt. Die haben aber eine Datenjournalistin gesucht und jemand, der quasi Erfahrung im Datenjournalismus hat. Das hatte ich zu dem Zeitpunkt absolut nicht, wurde da nicht genommen und habe dann irgendwann einen Anruf von der kleinen Zeitung bekommen, ob ich nicht da quasi anfangen wollen würde. Und ich war so, ja, cool, gerne. Und bin dann so in den Journalismus gekommen. Und da war es tatsächlich so, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, ist es natürlich nie alles perfekt gewesen bei der kleinen Zeitung, aber doch die Arbeitsbedingungen noch deutlich absolut besser waren, als sie es in Deutschland zu vielen Teilen sind. Ich hätte mir nie vorstellen können, 7 Jahre als freie Journalistin arbeiten zu können und irgendwie dann immer zu schauen, wie man über die Runden kommt. Und da war es wirklich so, dass ich dann sehr, sehr schnell festangestellt wurde, wirklich gute Bedingungen hatte. Also wir waren wirklich gut abgesichert und dann habe ich gesagt, ja, okay, cool. Da ist der Traum dann irgendwie doch noch zu mir gekommen. Und dann waren es auch 4 mega gute Jahre dort.
Cool. Und TikTok? Hast du viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, mit TikTok zu starten?
Absolut, ja. Unser Passwort, das erzähle ich immer gerne, endet auf 2020, weil man muss ja immer eine Zahl drin haben. 2022 haben wir dann angefangen. Also ich hatte schon 2 Jahre quasi Kampagnenarbeit geleistet und hatte den Account auch schon längst gesichert, als es dann tatsächlich soweit war. Und es war natürlich am Anfang ganz, ganz wenig Verständnis da für die Plattform und es hat auch niemand verstanden, dass wir wirklich nicht tanzen wollen. Das mussten wir ganz oft betonen. Wir wollen nicht tanzen, sondern wir wollen Nachrichten machen. Und da zu dem Zeitpunkt gab es auch noch nicht so viele Vorbilder. Da gab es zum Beispiel die Washington Post, die natürlich sehr, sehr satirisch gearbeitet hat auf TikTok, aber jetzt im Raum Österreich gab es nicht super viel. Und ich glaube, der finale Stein des Anstoßes war dann, als endlich der ORF dann den Zug gemacht hat. Und da hat unser Chefredakteur dann gesagt, okay, jetzt müssen wir aber auch. Und plötzlich ging dann alles viel, viel schneller. Und dann konnten wir auch starten. Haben uns natürlich intern im Team total geärgert, dass der ORF jetzt vor uns losgestartet hat, weil wir eigentlich das Konzept schon lange in der Schublade hatten. Aber im Endeffekt ist es natürlich auch ganz egal, weil gar kein Vergleich zwischen uns als Regionalzeitung und dem ORF da ist. Aber ja, war lange Kampagnenarbeit.
Und wie hat es dann funktioniert? Wurde es angenommen? Habt ihr am Ende doch tanzen müssen?
Getanzt haben wir nicht. Wir haben lange versucht, unseren Chefredakteur zum Tanzen zu kriegen. Der hat aber immer gesagt, nein, wir sind seriös, wir tanzen hier nicht. Und angenommen wurde es ganz gut, würde ich sagen. Also es war viel Arbeit. Es war jetzt nicht, dass wir wie der ORF so diesen fulminanten Start hatten und irgendwie, wir hatten leider auch keinen Armin Wolf in der Tasche, der mit uns getanzt hat. Und natürlich wenig junge Leute, die tatsächlich noch einen großen Bezug zur Marke haben. Also da war der ORF, glaube ich, sehr, sehr krass im Vorteil. Der ist ja einfach rasant gestartet. Bei uns war das wirklich eher ein sehr langsamer Prozess. Und wir mussten uns quasi da erstmal so ein bisschen in die Herzen der Leute arbeiten. Aber im Endeffekt hat es wirklich, wirklich gut performt. Und wir haben auch die Zielgruppe erreicht, die wir erreichen wollten. Nämlich Jugendliche in der Steiermark und in Kärnten mit regionalen Geschichten. Und mittlerweile ist unser Account wirklich gut besucht. Also können wir uns nicht
Cool.
mehr beschweren.
Und vorher warst du bei Google. Du warst ja skeptisch. Was hat dich am meisten überrascht bei deinem Praktikum bei Google?
Das war nicht wirklich bei Google. Ich muss sagen, ich hatte bei Google, also mit denen hatte ich wenig zu tun. Das war quasi, das Google Fellowship ist so, dass man von Google bezahlt wird und dann werden 40 JournalistInnen in ganz Europa in Newsrooms geschickt, quasi mit der Unterstützung von Google. Und am Anfang gibt es ein, ich glaube, 3-tägiges Seminar. Da waren wir damals noch vor Corona-Zeiten, waren wir dann alle gemeinsam in Brüssel. Und hatten da Workshops, wo dann auch ein Workshop von Google dabei war, aber auch von Facebook war, glaube ich, auch jemand da, von Are We Europe, also einem europäischen Magazin, ganz unterschiedliche Workshops, dass man so ein bisschen Tools an die Hand bekommt, mit denen man dann im Newsroom arbeiten kann. Und dann hat man quasi im Newsroom gearbeitet und hat dann zwischendurch immer noch mal so Check-ins gehabt. Aber ich muss sagen, da hatte ich wirklich keinen großen Kontakt zu Google. Und da habe ich mich hinterher dann schon immer gefragt, weil ich dann auch in meiner Funktion als Ressortleiterin hatte ich dann auch eine Praktikantin, die auch über das Google Fellowship gekommen ist. Da habe ich mich schon zwischendurch mal gefragt, was für Google da der Sinn ist, weil also das Einzige, was gemacht wurde, ist, dass wir mit Google Tools gearbeitet haben, also Google Drive und so. Und das, glaube ich, so ein bisschen die Idee war, diese Tools als BotschafterInnen in die Newsrooms zu tragen, dass man die dort nutzen könnte. Aber sonst war da wirklich wenig Einfluss von Google und auch organisatorisch wurde das alles vom European Journalism Center gemacht. Die sitzen irgendwo in Holland, ich würde sagen in Maastricht oder so. Die das alles sehr unabhängig gemanagt haben. Aber es ist natürlich für Newsrooms total die gute Chance, da von Google finanziert einfach junge Leute zu bekommen, die gut im Journalismus sind und dann einfach bleiben können idealerweise.
Und vielleicht auch natürlich ein gutes Image von Google mitbringen oder Google wohlgesonnen sind und den anderen medialen Plattformen, die ja, was die Geschäftsmodelle betreffen, es den Medien ja nicht gerade leicht machen. Ja, also der Werbekuchen mag gestiegen sein, aber die klassischen Medien haben stark verloren. Daher gibt es ja auch eine relativ große Skepsis gegenüber Facebook, Google und diesen ganzen Plattformen. Die hast du ja auch zum Ausdruck gebracht. Jetzt geht es für dich zum ZDF. Was ist da deine Aufgabe?
Ich werde auch in der Social-Media-Redaktion sein, halt bei ZDF heute. Genau, da kann ich noch nicht ganz so viel verraten, weil ich auch noch nicht ganz viel weiß, aber einfach wieder im Bereich Social-Media natürlich sehr, sehr nachrichtenlastig. Und da bin ich echt froh, dass das geklappt hat. Ich werde eine super Chefin haben, eine sehr junge Frau auch. Und ich habe wirklich auch gezielt nach Jobs im öffentlich-rechtlichen Bereich geguckt, einfach weil ich das so schwierig finde in den Privatmedien, was du eben mit Druck für Klicks und so, was du erwähnt hast.
Ja, das ist also auch eine Frau. Im Social-Media-Bereich ist die Dichte an Frauen sehr hoch. Täuscht mich das?
Nein, das täuscht nicht, das ist definitiv so. Es ist aber mittlerweile meiner Wahrnehmung nach grundsätzlich so, dass viele Frauen im Journalismus sind. Also auch in der kleinen Zeitung war es so, dass an der Basis, sage ich mal, als einfacher RedakteurInnenstatus fast mehr Frauen waren, hätte ich jetzt gesagt. Ich kenne die genauen Zahlen nicht. Aber fast mehr Frauen waren als Männer. Wird dann halt einfach nur schwierig, je höher man in der Hierarchieebene geht. Aber Social Media ist extrem weiblich besetzt und wird ja auch zu vielen Teilen noch nicht ganz ernst genommen als ernsthafte journalistische Arbeit. Das ist natürlich in der Kombination aus neues Medium und was passiert da eigentlich und viele Frauen machen das. Das ist natürlich teilweise eine schwierige Kombination jetzt gerade für ältere Printjournalisten, die in einer Welt noch sozialisiert wurden, wo Frauen eher die Ausnahme waren in den Newsrooms.
Sehr interessant. Was ist denn deine Zukunftsvision? Hast du eine Idee, wie das weitergeht mit dem Journalismus und mit der Wahrheit? Ja, also der Journalismus als Vermittler einer möglichst, ja, wir haben ja gesagt, Wahrheit ist ein schwieriges Konzept, ist ja auch ein wenig gesellschaftliche Vereinbarung. Aber die Lüge, also wenn jemand bewusst etwas, oder, sagt, das nicht stimmt, das kann man zumindest überprüfen. Wir können die Dinge falsifizieren und die wichtigsten Gatekeeper dieser möglichst lügenfreien Information sind natürlich Journalisten. Politik hat immer eine Agenda. Und wir als Wähler, als Konsumenten brauchen ja eine möglichst lügenfreie, lügenarme Information. Hast du eine Idee, wie das weitergehen wird oder wie würdest du dir wünschen, dass es weitergeht?
Ich glaube, wie ich mir wünsche und wie ich glaube, dass es weitergeht, sind sehr zwei unterschiedliche Dinge. Ich glaube tatsächlich, dass es in den nächsten Jahren mit dem Journalismus ziemlich bergab gehen wird. Also die Tendenzen, die wir jetzt auch bei der kleinen Zeitung sehen, wo ja gerade sehr, sehr viele Leute gehen mussten. Ich glaube, dass sich das erstmal noch weiter quasi so durchziehen wird. Mein Wunsch wäre erstmal so aus der Perspektive Social Media Redakteurin, der absolut unrealistisch ist, aber ich finde tatsächlich, dass es nicht sein kann, dass Plattformen wie Facebook oder auch TikTok so viel Macht haben und in der Hand quasi privater Firmen liegen, die doch sehr, sehr viel dadurch in unserer Gesellschaft quasi steuern. Da müsste es irgendeine Art von Alternative geben, von der ich auch nicht weiß, wie sie aussehen kann, weil immer, wenn ich sage, okay, ich würde mir vielleicht was staatlich Finanziertes wünschen, das hat natürlich auch immer seine Downsides, wie wir auch beim ORF sehen, wenn dann da politischer Einfluss irgendwie es auch gibt. Was wirklich Unabhängiges gibt es eigentlich nicht, aber das wäre so mein größter Wunsch, dass wir ein unabhängiges, irgendwie moralisch vertretbar finanziertes soziales Medium haben. Wie das aussehen kann, weiß ich nicht, aber ich weiß nur, dass es mit Facebook und Co. nicht so weitergehen kann. Und viele kritisieren jetzt immer heftigst TikTok, finde ich, ist absolut berechtigt, aber dann muss man auch Facebook weiterhin kritisieren. Genau, und ich habe ein bisschen Hoffnung durch jetzt irgendwie kleine Medien-Startups, die versuchen, sich jetzt spendenfinanziert irgendwie hochzuangeln, wie zum Beispiel Andererseits oder so. Das, finde ich, gibt einem ein bisschen Hoffnung, auch in dem Hinblick, dass aus meiner Sicht es mit der mangelnden Diversität in der Medienlandschaft nicht so weitergehen kann, weil also bei der kleinen Zeitung war es tatsächlich teilweise so, dass ich die Diversität war als blonde, weiße Ausländerin, die irgendwie eine junge Führungskraft ist. Und dazu, also da kann man ja eigentlich normalerweise nur lachen, aber so ist es tatsächlich, dass es wenig Diversität gibt und dadurch auch gesellschaftlich ganz viele Probleme ausgeklammert werden. Und gerade so kleine Projekte wie Andererseits, das gibt mir schon Hoffnung, dass es irgendwie Medien abseits von Klickzwang und irgendwie ja immer höher, besser, schneller, weiter aus einer diverseren, inklusiveren Perspektive gibt. Und das würde ich mir wünschen, dass es mehr solcher kleiner Projekte gibt, die eine gewisse Abdeckung haben, damit man auch mehrere verschiedene Perspektiven sehen kann, die ganz frei sind von politischem Einfluss und auch klar machen, wo sie subjektiv stehen, weil das ist für mich als Journalistin auch unerlässlich, dass ich auch sage, hey, ich habe eine Meinung, weil das ist, finde ich, ansonsten auch absolut intransparent zu sagen, hey, wir sind ja ganz neutral, das können wir als Menschen nämlich nie sein.
Das finde ich total wichtig und vielen herzlichen Dank, Larissa, für dieses sehr offene Gespräch. Du hast ja damit geendet, dass wir als Menschen nicht objektiv sein können und es ist, glaube ich, die Menge vieler verschiedener Meinungen, aus der dann eine gute Zukunft entsteht. Die Zukunft hat niemand gepachtet, auch nicht die alten weißen Männer, zu denen ich auch gehöre. Und wenn du meine Folgen so durchschaust, ich versuche das durchaus repräsentativ zu gestalten mit meinen Gästen, weil eben verschiedene Perspektiven, man kann dann auch darüber lesen, ja, aber es ist eben wichtig, verschiedenen Perspektiven Gehör zu verschaffen und auf lange Sicht, glaube ich, wird sich das definitiv lohnen. Und wir brauchen ja eine Gesellschaft aus vielen verschiedenen Perspektiven. Wir wachsen global immer weiter zusammen, auch wenn das vielen Menschen Angst macht. Wir haben eben diesen einen Planeten, auf dem wollen wir alle gemeinsam leben und alle Menschen sind im Grunde gleich und dann sollte das auch miteinander funktionieren. Basis für das, unser Gesellschaftssystem, ist definitiv ein Konzept von Wahrheit, also ein Fundament an Dinge, die wir gemeinsam glauben können, an denen wir gemeinsam festhalten. Unsere aktuelle Demokratie basiert eben auf einer möglichst objektiven Medienlandschaft. Und ich bin da durchaus auch ein Vertreter der öffentlich finanzierten Medien und ich schaue mir auch immer sehr genau an, was gibt es für neue Start-ups, die sich eben nicht nur mit negativen Nachrichten, über das haben wir noch gar nicht so stark, haben wir gar nicht so stark gesprochen, die sich ja viel stärker verbreiten, ja, also nicht nur die spannenden, sondern insbesondere halt die negativen Dinge. Und da braucht es eben diese Medienkompetenz und die muss möglichst früh beginnen. Und deshalb finde ich auch Lie-Detectors und wenn es Zuhörer gibt aus dem schulischen Bereich, da gibt es eine super Website, dort kann man dann auch Anfragen stellen und dann kommt auch jemand aus der Gegend vorbei und macht eben mal ein externes, professionelles, aus journalistischer Sicht professionelles Medientraining für unsere Jüngsten, die ja da mit einer Welt konfrontiert sind, die für die vollkommen unübersehbar ist. Larissa, vielen Dank.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge. www.aufwellenlänge.de